Okay, wir hatten ja am Freitag hier angefangen mit einem Grundlagenkurs, die Auferstehung der Toten und im Prinzip dann auch die Entrückung mit inbegriffen. War eine sehr gute Zeit. War sehr erstaunt, wie viele Kinder da mit dabei waren und die bis zum Schluss ja ausgehalten haben. Es ging ja wirklich 2 Stunden durch. Und die Aufmerksamkeit war natürlich dann nicht bis zum Schluss, aber ihr Geist hat es aufgenommen. Amen. Es ist wichtig, dass die Kinder und die Teenager unter dem Wort Gottes sind, auch wenn sie nicht alles verstehen. Und du merkst dann Folgendes, was Jesus auch gesagt hat, beziehungsweise was Paulus sagt in Epheser 5, wo es um die Vorbereitung der Braut von Jesus geht, wo Jesus seine Braut wäscht im Wasserbad des Wortes. Das heißt, wenn wir eine lange Zeit unter dem Wort Gottes sind, fängt dieses Wort Gottes an, uns zu waschen. Es fängt an, uns die Lügen und alle Täuschung wegzunehmen und es bringt uns Klarheit und ein Verständnis der Dinge, die auf uns zukommen und was uns betrifft. Amen. Gut, und ich möchte heute 2 verschiedene Dinge machen. Erstmal gehen wir in eine bestimmte Richtung rein, eine sehr ermutigende Sache. Und das Zweite will ich nochmal was vertiefen vom Freitag, weil das geht mit einem Mal, kann man da nicht alles da ranbringen. Das war zu viel durcheinander. Aber man muss bei dieser Thematik, Auferstehung der Toten oder beziehungsweise die Entrückung, das, was vor uns liegt, die Zeit, in der wir leben, musst du eine Balance halten zwischen 3 verschiedenen Dingen. Und man merkt es in Gesprächen oft, auch wenn man mit anderen Leuten oder was sich so im Land bewegt, man merkt es oft, dass eine Einseitigkeit da ist, aber du brauchst eine Balance zwischen diesen 3 Dingen. Erstens musst du genau wissen, was sagt die Bibel, was kommt auf uns drauf zu. Ich hatte am Freitag damit begonnen, dass das Wort Gottes unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Lebensweg. Du musst ganz genau wissen, was kommt auf uns drauf zu. Und deswegen werde ich heute noch mal einen Kurzabriss machen mit Ergänzungen zu dem, was ich am Freitag gesagt habe. Du musst es wissen. Zweitens brauchst du eine himmlische Sicht. Das heißt, wie wir es im letzten Lied auch gesungen haben, unsere Heimat, unsere Wohnstätte ist nicht hier auf dieser Erde. Wir sind nur Gäste, Fremdlinge, wir sind Pilger, wir sind Durchreisende. Und Petrus beschreibt das in seinem Brief so, wir sind nicht Bürger und Fremdlinge, das heißt diejenigen, die keinen bleibenden Wohnsitz hier auf dieser Erde haben und auch kein bleibendes Bürgerrecht, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Das ist der zweite Punkt, du brauchst diese himmlische Sicht und da möchte ich noch was Ermutigendes reingeben. Du brauchst diese Vision, du brauchst diesen Ansporn, was liegt vor mir? Und wie ich schon eingangs gebetet habe, Gott, der Vater und Jesus haben für alle, die das Opfer von Jesus annehmen, die an ihn glauben, Dinge vorbereitet, was kein menschliches Auge je gesehen hat und was kein Ohr gehört hat. Und Paulus beschreibt im 2. Korintherbrief, dass er in den 3. Himmel entrückt wurde im Geist. Und er hat dort Dinge gesehen, die kein Mensch mit Worten wiedergeben kann. Ja, und all diese guten Dinge hat Gott für dich und mich bereitet. Und das musst du wissen. Erstmal das, was das Wort uns beschreibt. Und drittens erfordern diese Dinge, das heißt, was kommt vor uns, was liegt als nächstes vor uns? Was sind die himmlischen Dinge, die Gott uns bereitet hat? Sprich, diese ganzen wunderbaren Verheißungen. Und das erfordert immer von uns eine Reaktion. Ja, das heißt, vorbereiten, Reinigung. Heiligung, Reinigung, Ausrichtung, ne? Ein sauberes Leben führen, die Dinge ausräumen aus dem Leben, die uns davon fernhalten, dorthin zu kommen. Und das hatten wir die letzten 2 Sonntage hier und ich habe das mehrmals erwähnt. Es gibt immer, ich könnte euch eine ganze Liste von Bibelstellen geben, wo erst in mehreren Versen die Verheißung erwähnt wird und dann im nächsten Vers, weil wir so eine große Verheißung haben, das liegt letzte Woche im 2. Korinther 7, Vers 1, steht dort, da wir diese großen Verheißungen haben, liebe Brüder, deswegen lasst uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und zuvor steht eine ganze Liste von wunderbaren Dingen, was Gott uns verheißen hat. Und ebenso geht es um die Wiederkunft von Jesus, die Entrückung, was vor uns steht, wo im 1. Johannes 3 steht, dadurch, dass wir das erwarten, dass wir dem Christus gleichgestaltet werden, wer diese Hoffnung auf ihn hin hat, Da reinigt sich selbst, dass er rein ist, wie er rein ist. Also nochmal, wir brauchen, und du kannst auch, wenn du im Gespräch mit anderen Geschwistern bist, sie auch ermutigen, wenn du merkst, dort ist eine Schräglage drin, weil es gibt die sogenannten Endzeitspezialisten. Die wissen ganz genau, was kommt. So. Und du merkst aber, die haben ein theoretisches Wissen im Verstand, das ist so ausgefeilt bis ins kleinste Detail, aber du spürst, da ist kein Leben drin. Warum? Weil es fehlt diese himmlische Sichtweise. Es fehlt diese Hoffnung. Es fehlt das, was auf was wir zugehen. Und aus dieser Vision, was auf uns wartet, leben wir unser tägliches Leben, reinigen uns selbst von den Dingen dieser Welt, alles, was uns zurückhält. Das heißt, müssen diese drei Dinge zusammenspielen. Und ich schicke schon mal bloß einen kurzen Einschub, aber ich will nicht dieses Thema halt vertiefen, aber was um die Vorbereitung geht. Jesus kommt zu einer Braut zurück. Und er kommt sehr bald zurück, seine Braut zu holen. Und er nimmt diejenigen mit, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind, die reines Herzens sind, werden Gott schauen. Die Jesus als erstes lieben, und alle Dinge dieser Liebe zu Jesus unterordnen. Bei aller Freude, dass die Entrückung kommt, müssen wir diese Dinge auch mit klar benennen. Weil das Wort ist ausgewogen. Und etwas, was uns hindert, dort in diese vorbereitete Herzenseigenschaft hineinzukommen, sind religiöse Geister. Die müssen wir nochmal extra behandeln. Weil mit diesen religiösen Geistern haben wir alle zu tun gehabt und haben teilweise noch zu tun. Und kaum ein Christ ist frei von religiösen Geistern. Und was bewirken religiöse Geister oder wie entstehen sie? Das sagt uns schon die Schrift im Alten Testament. Sie loben Gott mit ihren Lippen und ihr Herz ist weit weg. Das heißt, religiöse Geister entstehen da oder sie entwickeln sich im Leben eines Christen oder du kriegst sie mit. Wenn du aus einer Denomination kommst, und dann kommen alle aus irgendwelchen Denominationen, Konfessionen, sei es evangelisch oder katholisch oder methodistisch oder pfingstisch oder baptistisch. Jede dieser Denominationen hat ihren eigenen speziellen Geist. Und das sind alles religiöse Geister und wir haben dort eine ganze Zeit dazugebracht, darunter. So, und der Herr möchte uns oder beziehungsweise seine Braut von diesen religiösen Geistern deiner Denomination, wo du herkommst, befreien. Weil diese religiösen Geister verursachen, dass etwas wichtiger ist als wir Jesus. Zum Beispiel deine evangelische Tradition, deine katholischen Rituale. Bei den Methodisten der Methodismus. Übrigens bei den Methodisten, ja, kommt da der Herr, die heißen ja Methodisten, weil sie einen gewissen Methodismus entwickelt haben, eine gewisse Methode. Das war zur Zeit Wesleys nicht der Fall. Wesley war voll des Heiligen Geistes und als er starb, gab es kaum jemand, der die Fackel in dieser Art und Weise weitergetragen hat bis zum heutigen Tag. So, das heißt, der Heilige Geist war aus dieser Bewegung mit diesem Wesley nicht in den Himmel gegangen, aber es ging nicht so weiter. Und um das Ganze am Laufen zu halten, haben sie gewisse Methoden erfunden, damit gewisse Regeln oder Methoden erfunden werden, und so wurde das zum Methodismus. Und so wissen wir auch bei der Reformation damals, wie schnell das festgefahren war. Wie aus diesem dynamischen Luther, der gesagt hat, hier stehe ich gegen ein ganzes System und ich stehe hier und ich kann nicht anders, da war voll des Geistes. Ohne den Heiligen Geist kriegst du das nicht hin. Und kurze Zeit später hat eine Allianz mit den Fürsten eingegangen, mit der Politik, und daraus ist die Staatskirche entstanden. Und er hat die Kinder der Reformation umbringen lassen, Zwingli genauso. Und am Ende, kurz 3 Jahre vor seinem Tod, hat er Hetzschriften geschrieben gegen die Juden, die Hitler vorgehalten hat, ich mache nichts anderes, was Luther geschrieben hat. So, das heißt, das sind religiöse Geister, die da reingekommen sind, weil das Leben im Heiligen Geist nicht mal weitergeflossen ist. Deswegen hütet euch, oder wir müssen uns hüten vor Traditionen. Wir müssen uns hüten vor Ritualglauben, dass Rituale irgendwas bewirken oder dass wir in festgefahrene Traditionen kommen. Denn da entwickeln sich immer religiöse Geister. Du machst deine Tradition, deine frommen Übungen oder deine frommen Rituale und glaubst dadurch, Gott zu dienen. Und das kannst du machen. Du kannst Rituale ablegen, du kannst fromme Übungen abtun, ohne dass dein Herz dabei beteiligt ist. Aber Gott schaut das Herz an. Und es beeindruckt uns nicht, ihn nicht, wenn wir Traditionen verfolgen oder Rituale ablegen. Auch fromme, gibt auch charismatische Rituale, Traditionen. Du kannst genauso dort in diese Richtung fahren. Dann kommen religiöse Geister rein und die halten dich in dieser Betriebsamkeit. So, aber das Herz brennt nicht mal für Jesus. Jesus muss immer das Zentrum sein und die zwei fundamentalen Säulen des christlichen Glaubens müssen immer der Mittelpunkt sein und darauf muss ich alles andere aufbauen, beziehungsweise da muss ich alles andere unterordnen. Und das ist der Sühnetod von Jesus und seine Auferstehung. Amen. So, aber das ist bloß mal ein kleiner Einschub, weil religiöse Geister verhindern, dass du nicht bereit bist, wenn Jesus kommt. Oder die verhindern, dass der Leib Jesu, wie wir ihn heute haben, nicht bereit ist. Du brauchst täglich die Fülle des Heiligen Geistes, der das Herz am Brennen hält und die erste Liebe zu Jesus bewahrt. Amen. Und da haben wir uns in den letzten Sonntagen viel drüber unterhalten. Also es ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir brauchen diesen, bei allem, was wir jetzt aus dem Wort noch hören werden, was vor uns liegt, dass wir das wissen, es geht um unsere Vorbereitung. Und Jesus selbst hat das in den Gleichnissen so erwähnt, dass er immer sagt, 5 bleiben da, 5 gehen mit. 2 liegen im Bett, die eine geht mit oder wird mitgenommen und der andere bleibt zurück. 2 malen die Mühle, eine bleibt, eine geht mit. Er hat das immer in 50-50 aufgeteilt. Ne? Und es ist schon krass, wenn die Hälfte zurückbleibt und nicht vorbereitet ist. Also lasst uns das ernst nehmen. Und ein Mann Gottes, habe ich vor kurzem gehört, der hat eine Begegnung mit Jesus gesorgt und Jesus hat ihm das so mitgeteilt, dass zurzeit weltweit nur 10% der Christen vorbereitet sind. Erstens für das, was vor uns liegt, für eine Ausgießung des Geistes verbunden mit Verfolgung, wie in Matthäus 24 steht, und dass nur 10% der weltweiten Christenheit vorbereitet sind für die Wiederkunft von Jesus Christus. Also bereit. Und das ist nicht viel, ihr Lieben. Das würden 90% zurückbleiben. Und das sind diese Dinge, über die man noch andermal tiefer reden muss. Aber das ist wichtig, sich vorzubereiten und die Dinge ernst zu nehmen. Gott schaut aufs Weltgeschehen derzeit und hat die ganzen Dinge in seiner Hand. Ja, er ist souverän, es geschieht nichts auf der Erde, was nicht an ihm vorbeigeht. Und wenn du in die Offenbarung reinschaust, wenn wir noch machen werden, dann siehst du, dass all die Dinge, die kommen werden, dass die alles vom Himmel her gesteuert werden oder ausgelöst. Es geschieht nichts auf der Erde, was in Zukunft kommt, was durch die 6 oder beziehungsweise 7 Siegel, Posaunen und Zornschall oder was auch immer geschieht. Du liest es auf Offenbarung, dass die Initiative immer vom Himmel her ausgeht. Und es kommt eine Zeit, wo wir nicht mal alles wegbeten können, weil die Dinge einfach geschehen müssen, weil es im Wort so steht. Aber was Gottes Herz noch viel, viel stärker bewegt jetzt, sind 2 Dinge. Erstens hat mich schon erwähnt, dass die Gemeinde nicht vorbereitet ist auf diese Dinge, die kommen und auf die Wiederkunft. Und zweitens, dass die Vollzahl der Heiden noch nicht da ist. Deswegen hat Gott Langmut, er schiebt Gericht auch für unser Land, für Amerika, für die westliche Welt, überhaupt für die Nationen, schiebt Gott Gericht immer wieder weiter raus, obwohl die Sünde sich angehäuft hat und das Land es nicht mehr ertragen kann. Gott schiebt das raus, wie Petrus das schreibt in 2. Petrus 3, weil er langmütig ist und weil er nicht will, dass die Gottlosen verloren gehen, sondern dass jeder Raum hat zur Buße. Auch sein Volk zuerst. Denn das Gericht beginnt zuerst im Haus Gottes. So, deswegen, das ist das, was das Herz des Vaters bewegt. Und wenn du nähere Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater hast, dann spürst du genau diesen Schmerz, den er hat, dass erstens das Volk Gottes nicht vorbereitet, seine geliebte Braut einfach nicht bereit ist. Sie hängt an so vielen Dingen. Ihr Herz hängt an vielen Dingen. Aber nicht in erster Linie an Jesus. Und die Vollzahl der Heiden ist noch nicht rein. Das heißt, es gibt noch viele leere Plätze im Himmel zu belegen. Amen. Parallel dazu ist der Himmel beschäftigt und eifrig dabei, die Engel sind dabei, das Hochzeitsmahl des Lammes vorzubereiten. Sie sind dabei, die Tische aufzustellen, die Tische zu decken. Und an diesen langen Hochzeitsmahltafeln, da passen ja Millionen von Christen daran, ne, die dann mal von Jesus abgeholt werden. Und da gibt es wunderschöne Stühle. Und diese Stühle tragen deinen Namen. Und dann hängt dein Hochzeitsgewand drüber. Und vor dir dein Tisch ist wunderbar geschmückt. Und diese Dinge liegen vor uns. Es ist nicht mehr so weit weg. Im Himmel ist alles vorbereitet. Und es gab schon eine ganze Reihe, die dort das gesehen haben. Und Jesus hat ihnen das gezeigt. Wie an jedem Tisch ein Platz ist für jeden. Jeder Stuhl trägt den Namen. Eine Krone liegt dann noch auf der Sitzfläche. Und manche Namen sind aber wieder ausradiert worden oder weggewischt. Und da hat Jesus gesagt, das sind diejenigen, die wieder abgefallen sind, deren Herzen lau geworden sind. Und meine Braut braucht ein reines Herz mit einer brennenden Liebe. Wenn diese Liebe erkaltet, hat sie hier an meinem Hochzeitstisch keinen Platz. So, und wenn wir wieder umkehren, weil der Heilige Geist uns überführt, dass die Liebe wieder neu brennt, dann wird ein Name da oben in diese Stuhl wird eingeschrieben. Lasst uns wirklich uns vorbereiten, dass all die Dinge dort oben für uns vorbereitet sind, dass wir daran teilhaben. Amen. Gut. Jetzt schauen wir mal rein. Diese Stelle habe ich nicht mit erwähnt, zum Freitag, was die Entrückung betrifft. Gehen wir mal rein. Johannes 14, Vers 1 bis 3, da spricht Jesus selbst von seiner Wiederkunft. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und das ist eine Botschaft für uns jetzt in diese Zeit, dass unser Herz nicht erschrickt, dass wir uns nicht fürchten, sondern unseren Glauben in Gott oder an ihn haben, an den Vater und den Glauben an Jesus. Und diesen Glauben nicht verlieren. Und im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Amen. Und so spricht Jesus zu seinen Jüngern und das betrifft uns heute. Heute genauso. Erstens, dass wir uns nicht fürchten, vor nichts erschrecken. Zweitens, dass unser Glaube an Jesus und an Vater immer stärker und immer tiefer wird. Und dann sagt Jesus, dass im Haus seines Vaters viele Wohnungen sind. Und dass er hingeht, uns eine Stätte zu bereiten. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er bereitet eine Stätte vor für dich und für mich. Das Hochzeitsmahl ist ja auch irgendwann mal zu Ende. Und dann gibt es eine Wohnstätte für dich und für mich im Himmel. Und Jesus ist dorthin gegangen, um diese Dinge vorzubereiten. Und er sagt, ich gehe hin und dann komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das heißt, unsere Zukunft heißt, gemeinsam mit Jesus dort zu sein, wo er ist, Und in Wohnungen oder in einer Stätte zu wohnen oder Wohnung zu wohnen oder Haus, wie man es immer nimmt, die Jesus für dich und mich vorbereitet hat. Amen. Deswegen sagt die Schrift, wir sind Gäste, wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Wir haben hier keine bleibende Wohnstätte, sondern wir sind Durchreisende und wir warten auf die Wohnung, die Jesus uns gebaut hat. Genauso wie eine Braut auf dieser Erde wartet auf ihren Bräutigam, der ihr ein Haus bereitet. Und sie zieht dann aus dem Haus der Eltern aus. Sie weiß, sie hat nicht mal lang dort zu wohnen, aber ihr eigentliches Zuhause ist in dem Haus, das ihr Bräutigam für sie hergestellt hat. Amen. Und genauso ist es für uns jetzt in dieser Zeit, dass wir in den Wohnungen, Häusern, wo wir leben, in unseren irdischen Gegebenheiten, das ist alles schön, aber das ist nur vorübergehend. Das ist für diese Zeit bestimmt, bis Jesus uns holt. Das ist nicht unsere bleibende Stätte, sondern unsere bleibende Stätte, unsere bleibende Wohnung, unser bleibendes Haus wird von Jesus selbst gebaut. Und das finde ich total ermutigend. Und voller Liebe, er baut uns ein Zuhause, wo wir mit ihm zusammen sein werden. Amen. Und das hat kein menschlicher Architekt erfunden, sondern der Vater selbst. So, und das ist diese Vision, die wir vor uns haben, diese Sichtweise. Vielleicht muss das mal mehr in unser Blickfeld drücken, in unser Denken rein, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, sondern dass Jesus uns etwas baut in den Himmeln, wo wir die Ewigkeit verbringen. Und ich will noch mal 3 Verse lesen aus dem Hebräerbrief. Schlagt mal auf, Hebräer 11, Vers 9 und 10. Und Hebräer 13, Vers 14 steht das, was ich zitiert habe, denn wir haben hier keine bleibende Wohnstätte, sondern die zukünftige suchen wir. Und hier im Hebräer 11 wird uns das Beispiel von Abraham beschrieben und es ist ein Vorbild für uns. Interessanterweise hatte Abraham eine sehr klare Sicht auf die zukünftige Stadt. Wir denken immer, Abraham hat das jetzige Land Israel verheißen bekommen und sein Fokus war nur darauf gerichtet. Und seine ganzen Herzensbestrebungen, nein, Abraham hatte eine weitere Sicht. Und das sollte uns echt ermutigen, dass wir genauso in dieser Sicht unser tägliches Leben leben, was wir jetzt auf dieser Erde noch zubringen. Und wir fangen mal an, Hebräer 11, ab Vers 9. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden. Er wusste, dass er das Land Israel eines Tages bekommen wird und seine Nachkommen. Aber er hielt sich auf in dem Land Israel, als wäre es noch nicht sein. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Das heißt, Abraham hat nie in einer festen Stadt gewohnt, nie in einem Haus aus Stein oder Holz. Abraham und seine Nachkommen waren Nomaden, die mit ihren Viehherden umhergezogen sind. Das heißt, Abraham wurde 175 Jahre alt. Wir hatten es erst einen Enkel vorgelesen, ja, in der Kinderbibel. 175 Jahre wurde er alt. Das heißt, Abraham ist mit 70 ausgezogen und aus 5, ja, wo er aus Ur ausgezogen ist. Und er hat mindestens 75 Jahre in Zelten gelebt. Also es war ein Dauercamper. So. Ja, in dem Alter, bis ins hohe Alter, bis 175 hat er noch im Zelt gelebt. Und warum hat er sich nicht sesshaft gemacht? Das wäre ja gegangen im verheißenen Land. Er hat kein Haus gebaut. Das steht im nächsten Vers. Denn er wartete auf die Stadt, welche feste Fundamente hat, und hier steht Grundfesten, feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen. Er sagte, eines Tages breche ich meine Zelte hier ab und ich gehe in eine Stadt, die Gott mir gebaut hat. Deshalb lebte er in Zelten. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Dauercamper werden sollen, aber mit einer gewissen Haltung auch unsere irdischen Dinge nutzen und gebrauchen, so wie der Herr uns gegeben hat, uns daran erfreuen, aber mit dem Bewusstsein, das ist wie ein Zelt, was mal zusammengeklappt wird oder wir verlassen das. Und wir haben eine Sehnsucht danach, nach der Stadt, die feste Fundamente hat, die unerschütterlich ist und deren Baumeister und Schöpfer Gott der Vater ist. Das heißt, Gott der Vater hat seinen Heiligen schon des alten Bundes, der alte Bund geht ja mit Abraham los, das Volk Israel, ne, beginnt mit Abraham. Das heißt, wir steigen nach Abraham erst, Jesus kam 2000 Jahre später und wir steigen hier so knapp 4000 Jahre später ein in das Ganze. Aber alle, die vor uns gewesen sind, du kannst nachlesen, die ganzen Glaubenshelden des alten Bundes, Abraham, Isaac, Jakob, Mose, wie sie alle heißen, Daniel und. Alle hatten diese Sicht und diese Hoffnung, diese Vision, dass das Irdische nicht alles ist. Sie haben das genutzt gebraucht, aber sie haben ihr Herz nicht dran gehangen. Sie wussten, dass sie eine Stadt haben, die feste Fundamente hat. Und die haben auf diese Stadt gewartet, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und so geht es weiter in Vers 13. Und hier spricht es nicht nur von Abraham, sondern auch den Glaubenshelden des alten Bundes, die dann weiterhin erwähnt werden. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Das heißt, Abraham und die Glaubenshelden sind gestorben und sie haben das noch nicht empfangen, dass das himmlische Jerusalem auf die Erde runterkommt, beziehungsweise dass Jesus hier regiert. Sondern sie haben es von Ferne gesehen und die waren überzeugt, haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf dieser Erde sind. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das heißt, die innere Haltung, die, wie gesagt, unsere Glaubensvorbilder des Alten Bundes hatten, das heißt, sie haben diese Stadt schon von ferne im Geist gesehen. Und sie waren davon vollkommen überzeugt, dass es diese Stadt gibt. Dass diese Stadt, die Gott gebaut hat, existiert. Und sie haben sie von ferne begrüßt und willkommen geheißen. Und daraufhin haben sie bekannt, wir sind Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge hier auf dieser Erde. Und sie haben dieses himmlische Vaterland gesucht. Das war ihre Herzensmotivation. Und das sollte genauso unsere Herzensmotivation sein, dass wir trachten nach dem Himmlischen, nach dieser himmlischen Stadt, dass wir sie von ferne her schon sehen, durch die Schriftstellen, die uns das erklären, dass wir vollkommen davon überzeugt sind. Das heißt, ich gebe euch das Wort weiter, aber der Heilige Geist wird euch die Überzeugung schenken, dass diese Stadt für euch genauso, für jeden Einzelnen von uns gebaut ist und jeder von uns eine Stätte in dieser himmlischen Stadt hat, eine Wohnung. Und sie trachteten danach, nämlich nach dem himmlischen Vaterland, nach der himmlischen Stadt. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und hier kommt beides zusammen. Diese Abraham und die Glaubenshelden, sie hatten dieses Sehnen im Herzen, die hatten diese Erwartung, die hatten dieses Trachten nach dem himmlischen, nach dieser himmlischen Stadt, hat sie bewegt. Das hat ihnen die Vision bereichert und es hat sie angespornt, auf dieser Erde ihr Ding zu tun. Aber das war ihre Sicht. Und weil das in ihren Herzen war, diese Sehnsucht, hat Gott sich nicht geschämt, ihnen eine Stadt zu bauen. So, und dann kommt Jesus 2000 Jahre später und er sagt, ich gehe hin, euch dort Wohnungen zu bereiten in dieser Stadt. Weil diese Stadt wird ja gebaut, immer noch. Ja? Jeder Christ, der sich bekehrt, für jeden Christen, der sich bekehrt, baut Jesus eine Wohnung. Amen. Oder lässt sie bauen, von den Engeln natürlich. So, aber diese Stadt wird bevölkert. Und Jesus baut diese Stadt für uns. Und das sind diese Dinge, die im Korintherbrief Paulus beschreibt, weil er war schon dort, hat gesagt, was kein Auge jemals gesehen hat und kein Ohr gehört hat, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das heißt, die sich sehnen nach dieser himmlischen Stadt. Und was ist das Zentrum dieser himmlischen Stadt? Gott selbst und Jesus. Die sich sehnen nach ihm, mit Gott gemeinsam in einer Stadt zu wohnen. Amen. Jetzt sind wir noch getrennt von ihm. Der Heilige Geist lebt in uns, aber wir sind vom irdischen Herrn noch getrennt. Aber am Tag der Auferstehung bekommst du den Körper wie Jesus und dann wirst du in deine himmlische Wohnung einziehen. Und du wirst immer mit Jesus und mit Gott zusammen sein. Amen. Und das ist das Herz des Vaters. Deswegen hat er Jesus gesandt. Er will unser Gott sein und wir sollen sein Volk sein. Und das ging schon mit Abraham los. Und es geht mit jedem Christen weiter, der sich bekehrt, bis das Ende kommt. Die Noemi hat heute im Lobpreis das Wort, diese Ermutigung, sie, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Und wer am Freitag mit dabei war, weiß, wann das Ende des gegenwärtigen Zeitalters ist. Wann endet dieses gegenwärtige Zeitalter? Der Hanna weiß es, oder? Das endet dann, wenn Jesus zurückkehrt. Amen. Wenn er auf diese Erde zurückkehrt, ist dieses gegenwärtige Zeitalter, worin wir leben, zu Ende. Stimmt's? Gut. Und so lange wird er bei uns sein, also im Geist, aber dann werden wir ja mit ihm zusammen sein und mit ihm Gemeinschaft haben. Und dann beginnt etwas Neues. So, aber diese Stadt, die hat Gott uns gebaut. Und lasst uns das auch mal von Ferne sehen, wie diese Glaubenshelden davon überzeugt sein, diese Stadt begehren, willkommen heißen. Dass es unser Erbe ist, was Gott uns bereitet hat. Obwohl wir die Ewigkeit verbringen. Und wie diese Stadt heißt, das wisst ihr alle, ne? Das ist das himmlische Jerusalem. Das ist diese Stadt, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Natürlich kannst du auch mal raus, ne? Das ist ja klar. Aber das ist unsere Heimat. Aber die Bibel beschreibt, dass nur die in die Stadt hinein dürfen, die im Buch des Lammes eingeschrieben sind. Kein anderer hat dort Zugang. Und das ist unsere Heimat, ihr Lieben, für ewig. Was hat mir am Freitag gesagt? Das Ende des gegenwärtigen Zeitalters, wo wir jetzt leben, endet mit der Wiederkunft von Jesus hier auf diese Erde. Dann gibt es einen Neubeginn, einen Reset, einen Neustart auf dieser Erde für 1000 Jahre, wo Jesus herrscht hier mit seiner Gemeinde. Und dann kommt das Ende dieser Welt, wo Jesus gesagt hat, meine Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, nach den 1000 Jahren ist es mit dieser Erde und diesem Himmel, wie wir erleben, ist das vorbei. Ist das weg. So, und dann gibt es nur noch das himmlische Jerusalem, den Himmel, den neuen Himmel, die neue Erde und das andere war der Feuersee. Und der Feuersee ist der zweite Tod. Ich wiederhole mal, manches setzt sich erst, wenn man es wiederholt hat, aber diese Dinge müssen wir halt, das gehört dazu, dass wir wissen, was auf uns drauf zukommt. Und so hat uns die Bibel auch die erste und zweite Auferstehung genannt, eine erste und eine zweite. Und die erste Auferstehung beginnt mit der Entrückung, endet mit denen, die auferstehen, die enthauptet wurden, während der 3,5 Jahre. Dann ist die erste Auferstehung zu Ende. Dann ist Schluss. Und dann sagt die Bibel, selig und heilig sind die, die an der ersten Auferstehung dran teilhaben. Steht ja alles innen drum, aber da wird er abgucken. Ne? So. Und die zweite Auferstehung, die kommt 1000 Jahre später. Wenn die 1000 Jahre um sind, dann wird wird der ganze Rest der Menschen, die gestorben sind, werden dann wieder lebendig und werden jeder Einzelne vor dem Thron Gottes stehen, also vor dem Richterstuhl, vor dem weißen Thron und werden gerichtet werden. Und wer im Buch des Lebens steht, kann noch rein in das himmlische Jerusalem, beziehungsweise in den neuen Himmel. Und wer nicht drin steht, der wird in den Feuersee geworfen. So, das war mal eine kurze Wiederholung. Aber was in Ewigkeit bleibt, ist das himmlische Jerusalem und der neue Himmel und der neue Erde. Die neue Erde. Und darauf müssen wir uns ausrichten. Das muss unsere Vision sein. Weil das ewig ist. Diese Stadt hat Grundlagen, die hat feste Fundamente und die wird nie vergehen. Und ich wiederhole es nochmal, du wirst die Ewigkeit mit Jesus und dem Vater und den Heiligen dort verbringen. Amen. Lass uns schon mal jetzt darauf vorbereiten. Wie gesagt, wir haben seit diesem Jahr eine globale Entwicklung, was es vorher noch nicht so gab. Es ist das Bestreben, geht immer mehr Richtung Welteinheitsreligion, Welteinheitsregierung und so weiter. Diese Dinge werden sich beschleunigen. Das Einzige, was das zurückhält, ist die Gemeinde, die noch hier ist, weil die Vollzahl der Heiden noch nicht eingegangen ist und weil die Gemeinde noch nicht bereit ist. Das sind die zwei Gründe, warum das noch nicht eskaliert. Weil Satan schiebt mit aller Macht, das Ding hier durchzubringen. Und die Gemeinde hält es zurück. Amen. Was befindet sich denn eigentlich im himmlischen Jerusalem? Wenn das unsere Heimat ist, ist es doch gut. Und die Stadt, auf die wir warten, wo wir unsere Sehnsucht drauf ausrichten, ist es doch gut zu wissen, mit wem wir die Ewigkeit verbringen. Weil wie gesagt, wenn die Entwicklung so weitergeht, kann es doch in absehbarer Zeit schon drastische Veränderungen geben. Nehmen wir mal einfach fiktiv an, Jesus kommt 2030 wieder. Dann bist du 2030 in dieser Stadt. Da ist jeder, der bereitet ist, bis dahin dran, wer ausharrt bis ans Ende, sagt Jesus. Wer ausharrt bis zum Schluss, sich nicht abbringen lässt vom Glauben, der ist dann mit dabei, was sich vorbereitet hat. Dann würden wir 2030 alle am Hochzeitsmahl des Lammes sitzen, hätten den Körper wie Jesus und würden uns freuen. Amen. Mehr wie freuen. Und wir würden dann Dinge sehen, die kein Auge gesehen hat, des Menschen auf der Erde, und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Es geht nur darum, die ihn lieben. Amen. Und wenn man diese Rechnung weitermacht, oder dann in der Mitte des Jahres 2033, würde Jesus zurückkehren. Ich sage es fiktiv, ich sage nicht, dass es so ist. Aber bloß mal, dass wir uns das mal vorstellen, weil bisher war das alles zu weit weg. Aber die Bibel beschreibt uns genau diese Dinge. Dann wird Jesus sichtbar zurückkommen und dann wird auf dieser Erde alles neu. Dann wäre das Ende des gegenwärtigen Zeitalters gekommen. Bloß, dass man mal eine Vorstellung hat. So, aber jetzt nochmal zu dieser Frage, wer wohnt denn eigentlich im himmlischen Jerusalem? Mit wem haben wir es dort zu tun? Mit wem verbringe ich die Ewigkeit? Ist wichtig zu wissen, oder? Und das steht, ja, das steht im Hebräer 12, ist uns alles aufgelistet, was wir dann im himmlischen Jerusalem antreffen werden und mit wem wir die Ewigkeit verbringen. Und es steht Hebräer 12, ab Vers 22 bis Vers 24. Und zwar steht hier, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, also das himmlische Jerusalem liegt auf einem Berg. und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist diese Stadt, die Gott gebaut hat. Das ist diese Stadt, die Abraham und die Heiligen des Alten Bundes schon gesehen haben. Und das ist diese Stadt, wo wir unser Zuhause haben. Wo Jesus uns eine Stätte bereitet. Und diese Stadt liegt auf einem himmlischen Berg, der riesengroß ist. Und diese Stadt, wenn ihr in der Offenbarung, ich gebe nochmal den Einschub rein, ist immer wichtig, dass man sich das auch mal praktisch vorstellen kann. Weil die Offenbarung beschreibt uns die Größe dieser Stadt. Das himmlische Jerusalem ist wie ein Würfel. Die Länge, die Breite und die Höhe dieser Stadt sind gleich. Und die Länge, Breite und Höhe dieser Stadt hat ein Engel gemessen mit so einem Messstab, da in Offenbarung 21, und das sind 12.000 Stadien. Und das sind umgerechnet 2.304 Kilometer. Also machen wir es einfach. 2.300 Kilometer lang, 2.300 Kilometer breit, 2.300 Kilometer hoch. So, und das entspricht einer Entfernung ungefähr von Berlin. Wir waren schon mal du warst Inge, ne? In der Türkei, da im Süden, da unten bei Side, Antalya oder so, ne? Warst du mal im Urlaub. Siehst du, du weißt genau Bescheid heute. Wer war schon mal unten in der südlichen Türkei, Side, Antalya im Urlaub? Die Jutta weiß auch Bescheid, Albrecht auch. Super, ihr könnt euch das am besten vorstellen, wenn du die Luftlinie nimmst von Berlin bis darunter, Antalya. Das ist ungefähr die Länge, Breite und Höhe dieser Stadt. Da kannst du mal deinen Nachbar besuchen, 2300 Kilometer. Da brauchst du schon himmlische Fortbewegungsmittel oder im Geist versetzt, dass du dorthin kommst. Also so ungefähr an Luftlinie, so lang ist diese Stadt, so breit ist diese Stadt und so hoch ist diese Stadt. Und das ist unser Zuhause. Der Himmel ist noch größer. Ne? Das ist die Stadt auf dem Berg. Das ist das Zentrum des neuen Himmels. Ein riesiger Berg mit einer würfelförmigen Stadt. Die Einzelheiten kann man andermal reingehen, aber bloß damit man es mal sich vorstellt. Das ist dein Zuhause. Du wohnst in Ewigkeit in einem Würfel. Manche, die schon dort waren, haben gesagt, das ist nochmal in drei Stockwerke unterteilt. Wie immer. Also wenn du in der obersten Etage wohnst und guckst bei 2300 Kilometer mal runter, also dann musst du schon echt schwindelfrei sein. Okay, aber damit man meine ungefähr ein paar Längen, Breite, Höhenmaße hat. So, und das ist unser Zuhause. Und in dieser Stadt findest du ab Vers 22 Zehntausende von Engeln. Also Zehntausende mal Zehntausende. Also es sind Millionen von Engeln. Davon ist diese Stadt erstmal voll. Also du kannst dich jetzt schon mit den Gedanken anfreunden, dass du den Engel, der dich seit deiner Geburt begleitet. Und wenn du dann im Laufe deines Lebens vom Herrn noch mehr Aufträge gekriegt hast, wenn du im geistlichen Dienst bist oder so, kriegst du noch mehr dazu. Nicht bloß einen, weil du musst, manche geistliche Leiter haben wie einen Ring von 5 bis 10 Engeln um sich, weil Satan sich voll auf diese Männer Gottes konzentriert. Also die braucht einen größeren Schutz. Aber du hast mindestens einen. Und diesen wirst du auch sehen in der Ewigkeit. Er wird dir Dinge erzählen, wo er dich geschützt hat, bewahrt hat auf dieser Erde, wo Dämonen gekommen sind, um dir zu schaden, dir abgewehrt hat. Er hat dir viel zu erzählen. Und du wirst ihm aufmerksam zuhören. Das ist einer von den Myriaden von Engeln. Du wirst mit dem Engel dieser Stadt reden. Ich weiß noch, zur Gemeindegründung hat es der Wolfgang aus dem GCL, der hat damals den Engel über Tschobau gesehen, zur Gemeindegründung, hat ihn uns beschrieben, wie er ausschaut. Also es gibt einen Engel über, also der Engel der Gemeinde, ne? Es gibt einen Engel über der Stadt. Und dann kannst du dich mit ihnen unterhalten. Es wird sehr interessant. Aber das sind Myriaden, ist das griechische Wort. Das sind unzählige Mengen von Engeln. Mit denen wirst du die Ewigkeit verbringen. Das heißt, die gehen nicht raus, wenn wir reinkommen, sondern wir müssen uns jetzt schon anfreunden mit allen möglichen Formen und Größen von Engeln, auch mit dem Erzengel Michael, Gabriel und so weiter. Hallo Michael, Gabriel, wirst du dann ganz frei dich bewegen in dieser Stadt? Myriaden von Engeln. Und dann steht hier zu einer Festversammlung. Und Zusammenkunft der Erstgeborenen, so steht es eigentlich im Urtext, zu einer Festversammlung und Zusammenkunft der Erstgeborenen. Und das ist meines Erachtens nach dieses Hochzeitsmahl des Lammes. Und es wird immer mal große Feste geben im Himmel, wo man sich in großen Gruppen dann auch trifft. Zur Brunch zum Beispiel. Und das kann es dann nicht mehr verboten werden. Es wird sogar gefördert im Himmel, ne? Die Gemeinschaft. So. Also da wird es große Festversammlungen geben der Erstgeborenen. Und du wirst mit Gläubigen, Erstgeborene bedeutet wiedergeborene Christen, ne? Die in Christus wiedergeboren sind. Du wirst dich zum Beispiel mit Timotheus mal unterhalten können. Sitzt vielleicht mal neben ihm am Tisch oder immer. Oder der Frau, die erste, die sich bekehrt hat hier in Athen, Damaris. Unsere Lydia kann sich mal mit ihrer Namenskollegin unterhalten und ich mit meinem Namensvater, dem Andreas. Und so haben wir dort Gemeinschaft mit allen wiedergeborenen Christen von der Zeit der ersten Apostel. Die Claudia trifft auch, ihr hat Claudia wieder, genau. Von der Zeit der ersten Apostel bis die erste Auferstehung zu Ende ist. Ihr wisst, wann das ist, ne? Das sind auch diejenigen mit dabei, die um ihres Glaubens willen enthauptet wurden. So. Und mit ihnen hast du Gemeinschaft in alle Ewigkeit. Und die haben auch sehr viel zu erzählen. Und was mich besonders interessiert, auch, sag ich mal, das sind die Wolke der Zeugen, habe ich vor kurzem mal im Geist gespürt, sei es durch ein Gebetsamt oder hier im Lobpreis, eine Wolke der Zeugen, die ja ständig um uns herum sind. Und das sind Gläubige, die uns vorausgegangen sind, die mit den Engeln manchmal in Gottesdiensten oder Gebetsversammlungen und so weiter auftauchen, die man nicht sieht, auch die man wahrnimmt. Und da hat es hier in der Region, hat es ein reiches Erbe, auch von den böhmischen Brüdern. Die sind nämlich nicht nur an der Herrenhut drüber, sondern die sind auch hier über die Grenze von dem Katholizismusverfolgung geflohen und haben sich im Erzgebirge ein paar auch angesiedelt. Also da gibt es auch ein reiches Erbe von ihnen, hier in der Region. Und es ist gut, sich mit diesen Leuten in der Ewigkeit mal zu unterhalten. Ich betone in der Ewigkeit, ne? Es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Heiligen oder so, ne? Sondern in der Ewigkeit sich mal mit ihnen zu unterhalten. Versteht ihr jetzt? Ich finde es gut, dass die Ewigkeit ewig ist, weil ich habe da viel zu tun. Mit denen zu unterhalten, denen. Und mal mit Daniel, ne, wie war es in der Löwengrube? Und ja, mit Paulus mal unterhalten. Also, seht ihr, das ist die Familie Gottes, die besteht aus den Erstgeborenen, den Wiedergeborenen, aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. So, dann geht es weiter. Das sind die Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Das heißt, die durch das Blut des Lammes eingeschrieben worden sind in das Lebensbuch. So, dann natürlich selbstverständlich das Nächste, was hier steht, und zu Gott, dem Richter über alle. Und das ist das nächste Grundlagenthema, was wir am 18. vielleicht machen werden, also das letzte Gericht. Also Gott wird hier als Richter beschrieben, ist aber auch heilig, guter Vater, also alles. Also du hast Gemeinschaft mit Gott selbst. Und dann steht hier, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und was ist das? Das sind die aus dem alten Bund. Die Gerechten des alten Bundes, die im Glauben gestorben sind. Und hier steht, ihre Geister sind im Himmel. Und wer das Thema am Freitag richtig verstanden hat, weiß, dass dieser Vers von jetzt spricht, vor der Auferstehung. Weil am Tag, wenn Jesus zurückkehrt, werden die Toten in Christus zuerst auferstehen. Ne? Haben wir am Freitag gehabt. Und dann die Lebenden werden in einem Augenblick verwandelt. Aber wir werden denen, die gestorben sind, nicht zuvorkommen. Deswegen steht hier, die Geister der vollendeten Gerechten des alten Bundes werden in dem Moment diese Geist auf diese Erde zurückkehren. Die Gräber werden sich öffnen, die Grüfte, und sie werden einen neuen Körper bekommen und werden dann mit uns in den Himmel auffahren zu Jesus. So, das heißt, alle Gerechten des alten Bundes, alle Gerechten sind dort mit dabei. Alles, was du im Alten Testament dort liest, bis hin zu Johannes dem Täufer. Das war, Johannes der Täufer war der letzte Prophet. Und dann begann das Reich Gottes, weil Jesus kam. Und den Johannes den Täufer wirst du dort auch treffen, kannst dich auch mit ihm unterhalten. Und dann natürlich zu Jesus, Vers 24, dem Mittler des neuen Bundes. Und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Das heißt, du wirst Gemeinschaft mit Jesus haben. Hier wird er als Mittler des neuen Bundes beschrieben. Und dann wirst du oder werden wir, wie es hier steht, zu dem Blut der Besprengung, das nach Vergebung ruft und nicht nach Rache. Wir werden im Himmel immer dieses vor Augen haben. Ne? Das Lamm, was geschlachtet wurde, liest du ja immer in der Offenbarung. Das heißt, das Blut, mit dem Jesus, der Sohn Gottes, uns erkauft hat, wird uns in einer, welcher Weise auch immer, allzeit gegenwärtig sein. Und wenn wir das sehen, das wahrnehmen, werden wir alle auf unsere Knie fallen, werden unsere Kronen, die wir erhalten haben beim Hochzeitsmahl, wie die Ältesten, werden sie niederlegen und sagen, danke, würdig bist du, Jesus. Ohne dein vergossenes Blut hätte ich keinen Zugang zum himmlischen Jerusalem. Amen. Denn in diese Stadt dürfen nur die rein, die im Lebensbuch eingeschrieben sind. Und das geht nur, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Und mit seinem Blut schreibt er deinen Namen dort ein, wenn du umkehrst und Jesus aufnimmst. Amen. Und die anderen sind alle außen vor der Stadt. Okay, jetzt soweit dazu. Das ist unsere Zukunft, ihr Lieben. Das ist diese Vision, die Abraham schon sah. Und das ist dasselbe, was wir mit unserem inneren Auge auch sehen dürfen. Das ist diese Vision, das ist dieser Ansporn. Das sollte unser Begehren sein, dass wir die Ewigkeit in dieser Stadt verbringen. Die Dinge dieser Welt genießen. Da müsst ihr jetzt keine Askese betreiben. Die Dinge dieser Welt genießen, aber unser Herz nicht dran hängen. Sondern unser Herz muss am Jesus hängen, am Vater und an dieser himmlischen Heimat, dieser Stadt, die Gott gebaut hat und die Wohnung, die Jesus dir da drin bereitet hat. Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie deine Wohnung aussieht, dort drin? Die ist individuell. Nach so wie du bist, was du magst, die Farben, die Einrichtung. Gott kennt dein Herz. Und so wird er, und noch darüber hinaus, weil was kein menschliches Auge gesehen hat, kein Innenarchitekt irgendwie entwerfen kann und was kein menschliches Ohr gehört hat in der Werbung, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Und diejenigen, die jetzt in irgendwelchen Hütten leben, ne? Mit Wellblechdach, eine Decke davor, die haben einen Ballast im Himmel. Amen. Die treu waren an Jesus. Na, wie war am Freitag der arme Lazarus, na, wurde in Abrahams Schoß getragen. Vollkommenen Frieden in diesem Garten. Paradies heißt ja Garten. In dieser wunderschönen Umgebung. Ihr Lieben, denkt dran, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und das Beste kommt noch. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, oder in der Stadt meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Ich nehme nochmal den 1. Thessalonicher 4, wo es um die Entrückung geht. Vers 17 und 18. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit den auferstandenen Toten entrückt werden in die Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Das heißt, die erste Gemeinde hat sich getröstet mit diesen Worten, hat auch die Angehörigen von Verstorbenen getröstet mit diesen Worten, hat gesagt, wir werden uns wiedersehen und wir werden alle bei dem Herrn sein, alle Zeit. Amen. Das ist echter Trost. Weil das ist die Wahrheit, und es ist nicht mehr so weit weg. Wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Gut. Machen Sie ja mal einen Punkt, weil ich, da kann man noch lange drüber reden. So schön, dann auf dem Bauch und noch die ganzen Stellen. Aber ich würde noch eine kleine Ergänzung jetzt mal noch rangehen. Bloß mal, dass man einen groben Überblick hat, dass man noch durchnehmen. Weil am Freitag kamen dann so viele Fragen noch dazu. Und das, was ich angeschrieben oder angemalt habe und gezeichnet, das betraf nur die Auferstehung aus den Toten. Ja? Und die anderen Dinge, das würde zu viel, das da mit reinzunehmen. Ich würde euch mal bloß die Etappen, und das sind die groben Dinge, die man eigentlich wissen muss, weißt du, was kommt. Und wir machen wieder diese Linie hier. Ich habe die Bibelstellen, ich habe ganz viele Bibelstellen, die kennt ihr euch dann, es wird jetzt zu viel, wenn ich die noch annehme. Aber das ist alles mit Bibelstellen belegt. Pass auf, die Zeit, wo wir jetzt leben, hier ist die Entrückung. Wir werden zum Herrn entrückt, den Himmel. Jesus kommt und holt seine Braut in den Wolken ab. So, das ist die Entrückung. Zuvor ist das, was die Bibel uns beschreibt in Matthäus 24, und in Offenbarung 6 ist es die Zeit der Bedrängnis. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben, weil diese Bedrängnis ist schon losgegangen. Tausende von Christen weltweit leben schon in Bedrängnis. Und diese Zeit von Bedrängnis ist gekennzeichnet von Verfolgung. Sie ist gekennzeichnet von falschen Propheten. Sie ist gekennzeichnet von einer Zunahme der Gesetzlosigkeit, dass die Liebe erkaltet, und sie ist aber auch gekennzeichnet von der Verkündigung des Evangeliums. Weil Matthäus 24, Vers 14 sagt, das Evangelium vom Königreich Gottes wird gepredigt werden allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Das heißt, hier läuft alles, was in Offenbarung 24 steht, bis zu diesem Ereignis, was Jesus beschreibt, nach der Bedrängnis wird es eine große Finsternis geben. Die Sterne fallen vom Himmel, es gibt kosmische Veränderungen, es gibt Finsternis. So. Und so lange geht das durch. Die Zunahme von Ungerechtigkeit, Christenverfolgung in Größenordnung dann auch. Ja. Und Seuchen, Erdbeben, Hungersnöte, Kriege auch in Größenordnung. Und parallel dazu die Ausgießung des Heiligen Geistes und die Verkündigung der guten Botschaft, das Reich Gottes kommt. Dieselbe Botschaft, die Johannes der Täufer hatte, dieselbe Botschaft, die Jesus hatte. Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Das ist das Evangelium vom Königreich. Das heißt, der König selbst kam, um für uns zu sterben, den Sühnetod zu sterben, für uns aufzuerstehen, damit wir einen Platz haben in seiner Stadt und in seinem Reich. Und dieser König kommt sehr bald zurück. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums wird sich in der nächsten Zeit erweitern. Man wird nicht nur den Leuten sagen, ja, Jesus liebt dich, du musst gerettet werden, sondern ebenso, wie wir es auf der Straße schon gemacht haben, der König kommt zurück. Bist du bereit? Das Reich Gottes kommt. Und diese Bedrängnis, wie gesagt, in Offenbarung 6 sind uns die sieben Siegel beschrieben. Und eigentlich sind sechs Siegel, die geöffnet werden, wo Dinge auf dieser Erde passieren. Und diese sechs Dinge sind deckungsgleich mit dem, was Jesus in Matthäus 24 beschreibt. So, und die Initiative geht von Jesus aus im Himmel. Wer öffnet die Siegel? Der Löwe aus dem Stamme Juda. Das heißt, es werden Dinge auf dieser Erde passieren, wie ich schon sagte, die du eines Tages nicht mehr wegbeten kannst, weil Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, diese Siegel geöffnet hat und die werden auf dieser Erde freigesetzt. So, und das sechste Siegel steht genau das, was Jesus in Matthäus 24 gesagt hat, es wird eine Finsternis über die Erde kommen. Und alle Gesellschaftsschichten, die Großen, die Kleinen, werden sich verstecken in den Felsklüften und sie sagen, der Zorn des Lammes ist gekommen. Lasst uns vor diesem Zorn des Lammes Jesus verbergen. Ich zitiere noch die Stellen. Ich würde wieder zwei Stunden brauchen, um das mit der Bibel stellen. Aber ich will euch noch einen groben Riss geben, wisst ihr? Dass ihr wisst, um was es geht. Matthäus 24 und das sechste Siegel sagen das Gleiche, eine Finsternis. Und dann sagt Jesus, nach der Finsternis, zugleich nach der Bedrängnis, wird der Sohn des Menschen in den Wolken erscheinen, wird seine Engel aussenden, sagt dann Matthäus 24, und wird seine Gemeinde in die Luft holen, also zu sich holen. Was liest du in der Offenbarung? Sogleich nach dem sechsten Siegel hast du in Offenbarung 7 den Einschub, dass im Himmel eine große Schar angekommen ist aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und sie stehen mit Palmzweigen um den Thron und beten Gott an, das Heil kommt hin von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Das heißt, die sich vorbereitet haben, die sich gereinigt haben, auch ihr Blutstein gereinigt. Da haben diese Woche wieder einige Freisetzungen erlebt, da bin ich sehr dankbar. Alle Ehre, der sei dem Herrn. So, das liest du in Offenbarung 7. Diese große Schar aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Was ist das? Da steht drin, das sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Das heißt, wir leben jetzt in dieser Zeit, die aus dieser Bedrängnis erlöst, errettet werden. Und das siebente Siegel, als Jesus das siebente Siegel aufbricht, in Offenbarung 8, Vers 1, da geschieht etwas, was so in der ganzen Offenbarung nur einmal steht. Es geschah eine große Stille, eine halbe Stunde lang. Das müsst ihr euch vorstellen, da nicht nur das himmlische Jerusalem, der ganze Himmel, Millionen von Engeln, Millionen von wiedergeborenen Christen, die schon oben sind und Heilige aus dem Alten Bund, sind für eine irdische halbe Stunde, sind die absolut ruhig. Kein Mucks. Und das ist das siebente Siegel. Das heißt, das ist wie ein Szenenwechsel. Das ist wie eine Pause bei einer Theateraufführung. Dann ziehst du den Vorhang zu, dann werden die Requisiten neu gesetzt und dann wird der Vorhang neu auf. Da ist erstmal Ruhe, da spielt sich ja nichts ab auf der Bühne. Und dann wird der Vorhang neu geöffnet. Und das ist das siebente Siegel, Offenbarung 8, Vers 1. Und was erscheint hinter dem Vorhang, als er wieder geöffnet wird? Da erscheinen die sieben Engel mit den sieben Posaunen. Das heißt, hier ist der Wechsel da von Bedrängnis zu Gericht. Weil die Gemeinde wird aus der Bedrängnis zum Thron Gottes entrückt. Und es steht nirgendwo in der Schrift, dass die Gemeinde aus Gericht entrückt wird. Weil es steht an mehreren Bibelstellen geschrieben, Jesus hat uns vor dem kommenden Zorngericht bewahrt. Aber was bei den Siegeln, wenn die geöffnet werden, das reicht schon zu. Ja? Was dort während der Bedrängnis geschieht. Aber das wird dann noch extrem schlimmer, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist. Dann entfaltet sich das ganze Böse auf dieser Erde, weil Satan und seine Engel werden, der Drache wird auf diese Erde geworfen. Und entfaltet seine ganze Macht. So, und das sind die sieben Zorngerichte, das liest der Offenbarung 8 bis 11, Kapitel 8 bis 11. Und Offenbarung 11, 15 bis 18 steht wieder, die siebente Posaune, da geschehen sechs Gerichte und jeweils steht dort ein Viertel der Bäume verbrannte, des Grases, ein Viertel des Meeres wurde zu Blut, ein Viertel der Wasserquellen war nicht mehr genießbar. Und in einem Krieg sterben ein Viertel der Menschen. Das ist immer ein Viertel, was hier auf dieser Erde an Gerichten geschieht. Aber die siebente Posaune, als der Engel diese bläst, geschieht auf der Erde nichts, weil das wird alles im Himmel geblasen. Und bei der siebten Posaune steht dort, wird Jesus und der Vater angebetet und dann steht dort, wird ein Lobpreis zu Jesus und dass er seine Herrschaft angetreten hat. Das heißt, Jesus hat die Herrschaft vom Vater empfangen über die Erde, aber bei der siebten Posaune tritt er die Herrschaft an. Und das ist ein großer Unterschied, den viele Christen nicht verstehen. Deswegen gibt es eine große Bewegung im charismatischen Raum, Kingdom Now, Theologie, also das Königreich jetzt. Und die haben diesen Unterschied nicht gesehen, dass Jesus das Königreich empfangen hat. Und es ist hier durch seine Gemeinde, aber erst wenn die siebente Posaune bläst, tritt er tatsächlich seine Königsherrschaft an. Und dort steht, nun ist das Heil und die Macht unserem Christus geworden, das Lied. Und die Königreiche der Erde, der Welt sind sein geworden. Und er ist dabei, seine Herrschaft anzutreten. Und dann steht dort, nun ist die Zeit gekommen, um die Erde zu richten, also die Zeit des Zornes ist gekommen. Steht dort, könnt ihr nachlesen, alles in Offenbarung 11. Das heißt, das, was Jesus macht, wenn er seine Herrschaft antritt, beginnt das, die ersten sechs, wo immer ein Viertel auf der Erde vernichtet wird, steht am Ende der letzten, der sechsten Posaune, die Menschen taten doch nicht Buße und ließen nicht ab von ihrer Ungerechtigkeit, von ihrer Zauberei, von ihrer Hurerei, von ihren Götzen und Dämonen anbeten. Das heißt, diese sechs schon heftigen Gerichte, die über die Erde gehen, sind immer noch Zeit der Gnade, wo Menschen Buße tun. Aber ihre Herzen sind so verhärtet und an Dämonen gebunden, dass sie nicht Buße tun. Also das sind noch die ersten sechs Posaunen, ist immer noch Zeit der Gnade. So. Das sage ich, ja gut, ich muss hier noch was einfügen. Wenn Jesus zurückkehrt, Offenbarung 19 steht genauso dort, das Rauschen vieler Wasser, die Stimme vieler Donner, und das steht auch dort, gelobt, heißt, also Jesus wird ein Lobpreis, denn er hat seine Herrschaft angetreten. Es steht zweimal in der Offenbarung 11 und Offenbarung 19, dass Jesus seine Herrschaft antritt und dann geschieht etwas. Das heißt, Jesus ist der König und der Vater sagt, jetzt darfst du deine Herrschaft antreten. Und das Erste, was Jesus macht, weil die Offenbarung ist nicht chronologisch, das Erste, was Jesus macht, wenn er seine Herrschaft antritt, ist, dass er seine Brautgemeinde holt in die Hochzeit des Lammes. Denn es steht dort, Offenbarung 19, er hat seine Herrschaft angetreten, die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Ganz mit einfachen Worten gesagt, wenn Jesus seine Herrschaft antritt, das Erste, oder die Herrschaft antreten darf, das Erste, was er macht, er holt seine Braut. Er holt seine Königin, mit der er zusammen regiert. Versteht ihr? So, und alle weiteren Dinge, hier steht nur, der Löwe aus dem Stamme Juda wird die Siegel öffnen, aber alles weitere, was hier geschieht, werden in 7 Posaunen und bis zu diesem Punkt, wo Jesus sichtbar zurückkommt, wird jeder, der zur Braut von Jesus gehört, von oben her beobachten. Du wirst es vom Himmel her sehen, du wirst es vom Himmel her miterleben, aber auf dieser Erde wird sich die Braut von Jesus dort nicht mehr befinden. Du hast seine Perspektive. So, und die 7. Posaune sagt, die Zeit des Zornes ist gekommen. Und was geschieht dann? Weil bei der 7. Posaune geschieht nichts, außer diese Ankündigung, die Zeit des Zornes ist gekommen. Und dann kommen wieder 7 Engel aus dem Tempel heraus mit 7 Schalen. Und dann steht dort, mit diesen 7 Schalen wird der Zorn Gottes auf dieser Erde vollendet. Also da gibt es keine Gnade mehr. Also das ist 7 Zornschalengerichte. Und dort geht es nicht mal um ein Viertel, sondern alles, was dort geschieht, ist von der Menschheit, die das hier, die Christen sind weg, die Gemeinde ist weg, von dieser Anzahl der Milliarden von Menschen, die hier leben, werden da 7 Posaunen. Kann es durchaus sein, wenn es so, wie es da drin steht, ja, ein Viertel, dann nicht mehr da. Und von dieser Anzahl nochmal ein Drittel wird dann diese ganzen Posaunen, die Zornschalengerichte nicht überleben, weil es da einen großen Krieg geben wird. Ich glaube, die 5. Zornschale, einen großen Krieg, wo ein Drittel der Menschheit dabei umkommen wird. So. Und die 6. Zornschale gehen 3 Dämonen aus, die alle Völker, den Antichrist und sein Reich und seine 10 Könige, nach Jerusalem versammeln. Zum letzten Krieg. So. Und dort steht in Offenbarung, er versammelte sie bei Harmageddon, was die Zeugen Jehovas immer sagen. Harmageddon gibt es nicht. Die Übersetzung von Hebräischen ist nicht exakt, weil Ha heißt Berg und dann nimmt man an, Mageddon, das heißt die Ebene von Megiddo. Und wir sind ja durchgefahren mit dem Auto, die Ebene von Jezreel ist das und da gibt es einen künstlich aufgeschütteten Hügel, wo die Stadt Megiddo früher mal drauf gestanden hat. Das ist wie so ein kleines Häufchen, ja, in der Ebene Jezreel. Das ist kein Berg, weil der Berg Karmel, der ist riesig hoch daneben. Das ist bloß eine künstlich angeschüttete Aufhäufung. Das heißt, es ist eine falsche Übersetzung aus dem Hebräischen. Und im Hebräischen heißt das Original Har-Moed. Und das Berg, und das heißt wie der heilige Berg Zion. Und wo ist dieser Berg? Der heilige Berg Zion, Jerusalem. Das heißt, dort werden die ganzen Heere dieser Erde dann gegen Jerusalem ziehen. Und dann wird Jesus zurückkehren, wenn Jerusalem umzingelt ist. Von dem Antichrist, den 10 Königen, also seinen 10 Ministern, die er über verschiedene Kontinente gesetzt hat. Also der Freimacher-Club of Rome, ne? Die Freimacher-Truppe Club of Rome hat jetzt schon die Erde in 10 Bereiche eingeteilt. Also dann brauchst du bloß noch über die 10 Bereiche jemanden drüber setzen, schon hast du die 10 Könige aus der Offenbarung. So, dann, und dann wird Jesus plus Gemeinde, dann geht es wieder rund auf die Erde. Dann wird Jesus sichtbar wieder zurückkommen auf diese Erde herunter. Nicht in die Wolken, sondern auf die Erde. Und diesen Zeitraum beschreibt die Bibel als 3,5 Jahre. Jens, was du angesprochen hast am Freitag, die Frage mit den 7 Jahren, müsstest du, wenn du das mal mit reinnehmen willst, ne, die 70. Jahrwoche von Daniel, müsst du 3,5 Jahre noch davor rechnen, ne, dass der Antichrist seine Macht erstmal aufbaut in den ersten 3,5 Jahren. Aber selbst bei Daniel steht, könnt ihr euch aufschreiben, Daniel 7,25 steht geschrieben, dass diesem Antichrist 2 Zeiten, eine Zeit und eine halbe Zeit gegeben ist. Und das sind 3,5 Jahre. Dort steht nichts von 7. Auch bei Daniel 7,25, 3,5 Jahre, Offenbarung 13, Vers 5, 42 Monate. Es sind auch 3,5 Jahre. Und das ist das, was die Bibel beschreibt. Mit der 70. Jahrwoche, das haben Menschen noch dazu ein bisschen erdacht, aber exakt steht nur drin, ich bin froh, dass der Antichrist, dieser Diktator, von Gott nur 3,5 Jahre bekommen hat und keine 7. Das steht bei Daniel und bei Offenbarung 13, Vers 5, es wurde ihm gegeben. Das heißt, Gott gibt ihm die Vollmacht, 3,5 Jahre, 42 Monate zu wirken auf dieser Erde. Und das ist sehr begrenzt. Und das hält die Erde auch nicht länger aus, weil da geschehen grausame Dinge, die von seitens dieser antichristischen Regierung getan werden, des falschen Propheten. Und parallel dazu laufen die Gerichte über die Erde. Und das Letzte, diese Zornschalengericht, das Letzte, was auf die Erde kommt, das sind zentnerschwere Hagelsteine und ein riesiges Erdbeben, was die Erde noch, die Welt noch nicht gesehen hat, dass ganze Inseln und ganze Städte verschwinden. Das ist die letzte Zornschale. Und wie gesagt, und dann ist die ganze Armee des Antichristen um Jerusalem versammelt. Und dann gibt es 4 Schriftstellen, Offenbarung 19, 11 bis 21, der Judasbrief, Vers 14 und 15, sagt, diese 2 Stellen sagen, dass Jesus sichtbar zurückkommt, der Reiter aus dem weißen Pferd, kennt ihr alle, ne? Offenbarung 19. Und das Herr des Himmels mit ihm. Und ähnlich hat es schon Henoch, der 7. von Adam an, schon prophezeit, und das steht im Judasbrief, Judas 14, 15, das ist eine jahrtausendalte Prophetie. Also Henoch hat nicht allzu weit nach Adam gelebt, das war glaube der Urgroßvater von Noah. Und der hat schon prophezeit, der Herr kommt mit seinen heiligen Myriaden von Engeln, um die Erde zu richten. Das heißt, Jesus kommt mit seinen Engeln sichtbar wieder. Und dann gibt es 2 Stellen in Sacharja 14, Vers 5, da geht es um diese letzte Schlacht in Jerusalem. Und dann steht im Vers 5, der Herr kommt und alle seine Heiligen mit ihm. Also das sind die Heiligen des Alten Bundes und die Gemeinde, also die himmlische Gott, die göttliche Familie, da bist du und ich mit dabei. Und in Offenbarung 17, Vers 12 bis 14, Sacharja 14, Vers 1 bis 9 und ganz genau der Vers 5 sagt das aus, Sacharja 14, Vers 5, dass die Gemeinde mit, die Heiligen mit dabei sind, wenn Jesus zurückkehrt. Und Offenbarung 17, 12 bis 14 sagt genauso, dass dort die 10 Könige und der Antichrist gegen das Lamm und die Seinen kämpfen, oder gegen Jerusalem und das Lamm kämpfen werden. Und mit dem Lamm, also mit Jesus, sind die Berufenen, die Auserwählten und die Gläubigen, die Treuen. Also das sind wieder keine Engel, sondern es ist die Gemeinde. So hast du zwei Bibelstellen, die besorgen, wenn Jesus sichtbar wieder zurückkommt, sind die Engel mit dabei und die Gemeinde. Also beides. Ne? Weil im himmlischen Jerusalem ist auch beides. Das sind Menschen und Engel. Das kann man nicht mehr trennen. Also kommt Jesus mit seinem ganzen himmlischen Hofstaat. Er kommt mit seiner Braut und mit seinen Engeln. Das muss ein gewaltiges Ereignis sein. Und ich habe Jesus schon gebeten, ich sitze dann hinter ihm auf dem Pferd. Ja, auch nur weiter hinten. Deswegen ist es gut, wenn man jetzt schon reiten lernt. Spätestens dann müsst ihr es beherrschen. Und ich möchte dort mit dabei sein. Weil das ist ein gigantisches Ereignis. Die Schlacht kämpft Jesus allein. Ne? Mit dem Hauch seines Mundes wird dann Antichristen, müssen wir anpusten, dann ist da im Feuersee und der falsche Prophet mit. Und mit dem Schwert, was aus seinem Mund ausgeht, wird er die Völker schlagen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Und wenn sein Fuß auf dem Ölberg steht, wird er sich in der Mitte spalten und das Wasser wird dann mal durchfließen zum Toten Meer. Deswegen gibt es viele, viele Tausende von orthodoxen Juden, wir waren ja auf dem Ölberg, ne? Das siehst du, am Hang, die kaufen sich Grabesstätten dort für viel, 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 viel Geld. Weil die wollen, wenn der Messias zurückkehrt, wollen die ganz nah dran sein. Aber die haben nicht bedacht, dass der Berg sich ja dann, ne, irgendwie spaltet. Ja, okay. Das ist besser, du kommst vorher aus dem Grab raus. Das heißt, die Gemeinde und die Engel sind mit dabei, wenn Jesus zurückkehrt. Und dann ist das Ende gekommen. Das Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters ist dann hier gekommen, von dem Wort, was der Noemi heute hatte. Und warum sagt Jesus, ich bin bei euch bis ans Ende dieses Zeitalters? Weil während dieser Zeit werden sich auch noch Leute bekehren, die nicht bereit waren. Und das Evangelium des Königreichs wird bis hierher gepredigt. Erst dann wird das Ende kommen, sagt Jesus. Das Evangelisieren hört nicht auf, wenn die Gemeinde weg ist, weil es gibt dann immer noch welche, die hier unten sind. Und Jesus nennt das, wenn dann kommt Jesus zurück und er nennt dieses Ereignis die Wiedergeburt der Welt. So wie ein Mensch von Neuem geboren wird, wird auch dieser Planet von Neuem geboren. Deswegen wird dann erst alles neu. Jesus nennt das Wiedergeburt der Welt und man darf dort nicht vergessen, man darf ja eines ein, was nicht vergessen. Das ist Israel. Weil sie alle werden ihn dann sehen, die ihn durchstochen haben. Ne? Durchbohrt haben. Israel wird an dem Tag der Überrest, ein Drittel wird das Ganze überleben. Und der Überrest Israels wird an einem Tag gerettet, sagt die Schrift. Alle werden sich dann zu ihrem Messias bekehren. Hier kommt die letztendliche Erlösung Israels. Und das kennt ihr. Das darf man nicht vergessen. Römer 11, Vers 15, könnt ihr aufschreiben. Dort schreibt Paulus, wenn ihre Verwerfung vor 2000 Jahren, dadurch, dass sie ihren Messias verworfen haben, die Annahme für uns war, damit wir überhaupt Teil des neuen Bundes werden können, wurde Israel erstmal verworfen. Es war unser Heil. Und dann sagt Paulus, und ihre Annahme, das heißt hier, wenn sie ihren Messias annehmen werden, wird Leben aus den Toten sein. Es wird Auferstehungskraft. Das bedeutet, wenn Jesus und die Gemeinde zurückkehrt, Israel, die noch auf der Erde leben, werden an einem Augenblick, ihre Sünden werden abgewaschen, sie werden gereinigt. Wer das genau nachlesen will, Hesekiel 37, 21 bis 28 ist das ins Detail beschrieben, was da passiert. Hesekiel 37, 21 bis 28. Und das setzt Leben aus den Toten frei. Das heißt, es ist wie eine explosionsartige Kraft, die sich auf der ganzen Erde verbreitet was alles irgendwo beeinflusst, wenn Gott sein geliebtes Volk wieder annimmt. Amen. Und das geht dann, wie gesagt, bis dahin für die 1000. Das geht dann die 1000 Jahre. Und erst dann wird dieser jetzige Himmel, jetzige Erde vergehen. Ich nenne euch, es ist wichtig, sich da mal mit zu beschäftigen, weil hier sind wir wieder mit dabei. Und Apostelgeschichte 3, 20, 21 könnt ihr aufschreiben, die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Bei der Wiedergeburt der Erde wird Jesus die ganze Planeten, er wird Israel wiederherstellen und die ganze Erde. Da waren sämtliche Probleme, wo jetzt die Menschheit damit zu kämpfen hat und der Antichrist vorgibt zu lösen. Er wird vorgeben, das Energieproblem zu lösen. Er wird vorgeben, den CO2-Ausstoß irgendwie zu reduzieren, wie auch immer. Und die Umweltprobleme zu lösen. Er wird die Welt verführen mit seinen Technologien oder Methoden. Hier, nur bei Jesus, wenn er kommt, sein Friedensreich aufrichtet, das ist die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Apostelgeschichte 3, 20 und 21. Diese Stelle ist von vielen charismatischen Leitern meines Erachtens auch falsch ausgelegt. Und ich habe mit den messianischen Leuten gesprochen, die haben die Sicht, die ich auch habe, die Zeit der Wiederherstellung, von dem alle Propheten beschreiben. Kannst du alles nachlesen? Ich gebe da noch zwei Beispiele. Ist das, wenn Israel und die ganze Welt wiederhergestellt wird. Jesus beschreibt das Wiedergeburt, Wiederherstellung der Erde. Und in Römer 8, Vers 18 und 19 kannst du lesen, dass die ganze Schöpfung, der ganze Planet auf diesen Tag wartet. Denn die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen, dass das geschieht, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Das heißt, dass Jesus mit der Gemeinde zurückkehrt und Jesus auf dem Thron Davids sitzt, bis im Hesekiel 37 steht, nach Stelle, die ich euch genannt habe, und von Jerusalem aus regiert. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und das wird auch, diese Schriftstelle wird auch meines Erachtens nach zum Teil falsch ausgelegt, weil man das alles ins Heute und Jetzt nimmt. Es geschieht schon heute und jetzt, wenn es eine große Anzahl von Christen gibt in einer Gesellschaft, dann verändert sich das auch. Ja? Auch in der Natur und so weiter, haben wir in den Transformation-Videos gesehen. Aber trotzdem ist die Sünde noch da. Und es geschieht nicht dieser Volk. Die Offenbarung der Sünde Gottes ist, wenn wir unseren neuen Körper haben wie Jesus. Und dann wird dieser ganze Planet nochmal für 1000 Jahre wie das Paradies sein. So, und das beschreibt Petrus, die Hoffnung der ersten Christenwortes. 2. Petrus 3, Vers 13. Das kommt alles mit hier rein. 2. Petrus 3, 13. Wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und was die alten Propheten verheißen haben, kannst du nachlesen. Das ist gut, mal mit den Kindern durchzulesen. Das ist total ermutigend. Jesaja 11, das ganze Kapitel, da hat der Sig vorige Woche schon was draus vorgelesen. Aber ich meine den Rest dann davon. Jesaja, das ganze Kapitel 11. Amen. Und Jesaja 65. Jesaja 11, das ganze Kapitel. Und Jesaja 65, 17 bis 25. Jesaja 65, 17 bis 25. Und dort steht, was dann geschehen wird auf dieser Erde. Nämlich, dass der Wolf und das Lamm gemeinsam auf der Weide sind. Dass der Löwe Stroh fressen wird wie das Rind. dass es keinen Krieg mehr geben wird. Dass es keine, die Tiere fressen sich nicht mehr auf. Und das entwöhnte Kind spielt am Loch der Natter. Und dann steht dort ganz stark, was Gott schon der Schlange prophezeit hat beim Sündenfall. Das steht nämlich dort in Jesaja 65, die Schlange wird Staub fressen. Auch nicht schlecht, ne? So. Und lest euch das mal durch. Das sind alles Prophezeiungen, Jesaja, was diese Zeit betrifft, diese 1000 Jahre, wo alles wieder hergestellt wird. Dann wieder, was die Gemeinde betrifft, während dieser Zeit, Matthäus 19, 28. Noch drei Schriftstellen. Matthäus 19, 28 sagt Jesus, meint das hier oder sagt, dass bei der Wiedergeburt der Welt alle seine Jünger auf Thronen sitzen werden und die 12 Stämme Israels richten. Und Offenbarung 20, 4 bis 6 sagt, dass alle, die in der, was ich im Freitag gesagt, die bei der ersten Auferstehung dabei sind, die Gläubigen, selbst die, die enthauptet wurden, dass sie mit Christus 1000 Jahre regieren werden auf dieser Erde. Und das ist schon eine Prophezeiung, die Gott viele Jahre vorher dem Daniel gegeben hat. Und das ist die letzte Schriftstelle dazu, aber die muss unbedingt rein, damit du den Zusammenhang hast zwischen Matthäus, Offenbarung und Daniel. Weil da gibt es immer Zusammenhänge. Daniel 7, 9 bis 28. Daniel 7, 9 bis 28, das betrifft die Heiligen des Alten Bundes und das betrifft die Gemeinde des Neuen Bundes. Und dort stehen Dinge drin, die du dir jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Aber lese es erstmal und fang an, deinen Glauben aufzubauen, was dann während der 1000 Jahre deine und meine Aufgaben sind. Daniel 7, Vers 9 bis 28. Und zum Schluss gebe ich euch noch eine Schriftstelle, weil da auch manchmal Unklarheiten sind. Was Stress mal rum? Geht schlecht, ne? Na, egal. Es ist egal, Max Baumle. Wir hatten ja am Freitag gesagt, dass die erste Auferstehung dann zu Ende ist, wenn die lebendig werden, die während der Zeit der 3,5 Jahre der antichristlichen Herrschaft. Mir kommt schon gut klar. So, gut. Das hat man am Freitag hier, wo es um die Auferstehung ging, und dann hat man gesagt, dass die Christen, die zurückbleiben und die, die sich jetzt hier noch bekehren, weil der Heilige Geist, wie manche sagen, da ist da nicht mit weg mit der Gemeinde, der bleibt immer noch hier, weil Gott ist langmütig und da will auch hier während der 3,5 Jahre, dass niemand verloren geht. So. Und es geht nur, wenn der Heilige Geist auf der Erde bleibt. Und dann hat man gelesen, dass die alle enthauptet werden und es klingt so ein bisschen nach Islam, ne? So ein bisschen nach ISIS. Und wie immer. Und diese werden dann lebendig werden, wenn Jesus wieder zurückkehrt. Ne? Mit der Gemeinde werden die mit hinzugefügt werden zur himmlischen Familie. Und wo, jetzt nehmen wir an, hier sind Christen zurückgeblieben. Es gibt da echt gruselige Prophetien, die das gesehen haben, wo ganze Gemeinden zurückbleiben oder ja, geistliche Leiter zurückbleiben, die dann von ihren Gemeindemitgliedern gelüncht werden, weil sie die Gemeinde nicht vorbereitet haben. Ne? Okay, aber wie gesagt, hier gibt es immer noch welche, die dich dann bekehren. So, dann vielleicht in dem ersten halben Jahr der antichristlichen Herrschaft meinetwegen, werden sie geköpft und verlieren ihr Leben. Wo befinden sie sich? Und das beschreibt uns die Offenbarung. Die Offenbarung ist nämlich ein Buch, was von oben geschrieben wird, vom Himmel her, immer von der himmlischen Perspektive. Offenbarung 4, komm hier herauf. Eine Tür tat sich auf und Johannes ging in den Himmel. Dann hat er alles von oben gesehen, auch die Dinge, die auf der Erde stattfanden, alles von himmlischer Perspektive. Und er hat auch gesehen, was mit den Geistern der Seele passiert, derer, die hier enthauptet wurden. Wie gesagt, hier bekommt ihr ihren neuen Körper, aber ihre Geister und ihre Seele sind in der Zwischenzeit im Himmel. Und das beschreibt uns die Bibel in der Offenbarung. Wie gesagt, es ist eine himmlische Sicht. Und Johannes hat die gesehen, Offenbarung 15, Vers 2 bis 4. Und die singen ein Lied im Himmel, was wir manchmal auch im Lobpreis gesungen haben. Ich lese es mal vor. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinter hervorgegangen waren über das Tier, also den Antichrist, über sein Bild und über das Malzeichen, über die Zahl seines Namens, also über dieses Chip und beziehungsweise 666, die den Sieg behalten haben während dieser Zeit, die sich nicht gebeugt haben. Ich sah sie im Himmel und sie singen das Lied Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sie sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das sind die Seelen oder die Geister derer, die den Sieg behalten haben über das Tier, also über den Antichrist, über sein Standbild. Das heißt, wenn du dich nicht beugst und es anbetest, genauso wie bei Nebukadnezar, dann wurden diese Menschen geköpft. Und die den Sieg behalten haben über dieses Malzeichen an Stirn und Hand, die das nicht angenommen haben, die dann dafür auch mit dem Leben bezahlt haben. Entweder sind sie verhungert oder sind eben halt auch umgebracht worden. Aber sie haben den Sieg behalten, sie haben sich dem nicht gebeugt. So, und ihre Seelen sind das gläserne Meer, wo ist das? Direkt vor dem Thron Gottes. Diese Märtyrer bekommen erste Ränge. Na, die kommen ganz vorne dran, die befinden sich dann im Thronsaal bei Gott. Bis zu dem Tag, wo Jesus zurückkehrt, dann wurden sie wieder lebendig, das heißt, sie haben denselben Auferstehungskörper bekommen wie die Gemeinde, die entrückt wurde. Amen. Versteht das? Ich hab noch viermal Bibelstellen, als wäre zu viel heute. Das reicht, mir ging es nur darum, dass wir nochmal hier einen Gesamtüberblick bekommen. Vielen Dank. Über diese Sachen. Und so kannst du die Offenbarung besser verstehen, die Siegel mit Matthäus 24 einzuordnen, die Posaunen, die Zornschalen, diese 3,5 Jahre, was mit Israel und der Gemeinde geschieht, was das Ende ist, die Wiedergeburt der Erde und welchen Anteil wir dort haben. Und dass die Märtyrer hier in diesem Moment mit hinzugefügt werden. Amen. Viele hauen das durcheinander, du darfst es nicht verwechseln. Offenbarung 7, die große Schar aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, ist hier. Das sind die Entrückten, die im Himmel gesehen werden. Johannes hat die entrückte Schar im Himmel gesehen. Das ist die Gemeinde, die aus der Bedrängnis kommt, und die ihre Kleider gewaschen haben. Weil hier kommt, ich wiederhole nochmal, hier kommt der Vorhang rüber, eine halbe Stunde. Dann gibt es den Szenenwechsel und dann hörst du nie wieder was von Bedrängnis. Nur noch von Gericht. Gnadengerichte und Zornesgerichte. Was steht da? Und davor hat uns Jesus bewahrt. Preist dem Herrn. Und hier gibt es die letzte Schlacht dann. Und das ist das Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Und nach den 1000 Jahren wird diese Erde, so wie wir es kennen, nicht mehr geben, sondern einen neuen Himmel, neue Erde. Und dann passiert Folgendes, dann kommt das himmlische Jerusalem, unsere Heimat, aus dem Himmel auf die neue Erde herunter. Und dann gibt es auch keinen Tempel mehr. Aber das steht das in Offenbarung 22 dann. Versteht ihr? Aber mir ging es bloß darum, dass wir einen Abriss haben durch diese Ereignisse, dass man das richtig einordnen kann. Auch wenn du die Bibel liest. Ja? So, und dass hier Offenbarung 7 die entrückte Gemeinde ist, was jetzt die Gemeinde betrifft. Und die Märtyrer dann in dieser Stelle, die ich euch, was war das, Offenbarung 17 gelesen habe, Offenbarung 15. Dass das zwei verschiedene sind. Gut. Okay. Und Bernd, nochmal auf deine Frage zurückzukommen vom Freitag. Gesagt hast, ob der dritte Tempel das Zeichen ist für die Wiederkunft Jesu, kann durchaus sein. Aber was uns die Bibel ganz genau sagt, in Matthäus 24 und in Offenbarung 6, das ist eine Finsternis. Und dort, dass eine Finsternis über die Erde kommen wird und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und in der Offenbarung 6 kommt nach der Finsternis die Entrückung der Gemeinde, ne, die Schar am Himmel. Und dann geht es mit diesem Szenenwechsel weiter, mit dem 7. Siegel. Also spätestens dann, wenn das die Erde mal für eine längere Zeit, manche haben gesagt, haben das so gehört vom Herrn, dass es 3 Tage sein wird. Und während den 3 Tagen, da sollte man sich dann schon ernsthaft vorbereiten, dass während dieser Zeit dann die Entrückung stattfinden wird. Gut, das ist, wie gesagt, man muss die Balance halten. Ich habe heute versucht, die Ausrichtung nach oben, das himmlische Jerusalem, die Vision, ne? Anzufeuern, das auf die himmlische Stadt, was unsere Heimat ist. Und dann, dass wir wissen, was als nächstes kommt, ungefähr die Linie. Und das Dritte wäre jetzt bereit, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir dabei sind bei der ersten Auferstehung. Amen. Jesus, wir danken von ganzem Herzen, dass du zum Vater gegangen bist, Herr, und dass du uns eine Stätte bereitest. Du bist jetzt dabei, uns jeden Einzelnen von uns hier eine wunderschöne Wohnung, ein Haus zu bauen durch deine Engel. Und danke, Vater, dass du derjenige bist, der diese ganze Stadt entworfen hat, der sie gebaut hat, die feste Fundamente hat und die nie vergeht. Danke, dass du uns berufen hast, die Ewigkeit in deiner Stadt zu verbringen. Auf dem Berg Zion im Himmel. Danke, Vater, für dieses große Vorrecht, dass du unser Gott, unser Vater sein willst und wir deine Kinder und dein Volk. Danke, dass du uns in den neuen Bund mit hineingenommen hast. Und ich bete, Herr, dass wir dadurch ermutigt werden, angespornt werden, die Sünde, die uns umstrickt, die Dinge dieser Welt, wirklich alles abzulegen, das aufzugeben, weil das zeitlich und irdisch ist, um das Ewige zu ergreifen. Die Dinge dieser Welt zu genießen, aber unser Herz an den Himmel zu hängen. Dass wir uns nach dieser Stadt sehen, nach dir, Jesus, nach dem wunderschönen Zuhause, was du für uns in alle Ewigkeit bereitet hast. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen von uns bewahrst, dass jeder Einzelne von uns bereit ist, wenn du kommst, dass wir unsere Werke tun, in unsere Berufung auch immer stärker reinkommen, damit die Vollzahl der Heiden aus den Nationen auch hier in dieser Stadt und Region, dass sie eingebracht wird, Herr. Und Jesus, setzt uns frei von jeglicher Furcht. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Habt Glauben an Gott, den Vater, und habt Glauben an mich, sagt Jesus. Und das setzt sich frei über uns, dass keine Furcht, Glaube an Jesus und den Vater. Danke von ganzem Herzen, Herr. Amen. Und ich bete auch jetzt ganz bewusst, Herr, dass alle, die das hören, dass du diese Worte in unseren Herzen bewahrst, durch dein Blut, Jesus, bedeckst, dass sie in wirksamen Herzensboten hineinfallen, dass Satan das nicht stehlen kann, dass die Sorgen dieser Welt das nicht ersticken können und dass nach einer anfänglichen Begeisterung dann keine Abkühlung kommt, sondern dass unsere Liebe zu dir immer mehr wächst und zunimmt. Danke, Jesus. Amen.